Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bookshelf Talk. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und guten Tag. Ich habe mir gerade irgendwie das Intro so ein bisschen, ich habe das gerade so ein bisschen nachgemacht. Ich schaue ganz, ganz gerne YouTube. Und da schaue ich halt auch halt auf so Book-Kanälen herum. Und da gibt's eine, die heißt Nina tatsächlich. Keep Reading with Nina. Das ist hier keine Werbung oder sonst was, ne? Aber die hat genau so ihr Intro, macht sie genauso, wie ich das gerade gemacht habe. Deswegen, ja, ich habe mir das gerade ein bisschen abgeschaut. Es tut mir leid. Hi Leute, wie geht's? Wie geht's? Wie steht's? Heute ist tatsächlich die letzte Folge vom August, die rauskommt. Also ich mache noch eine Aufnahme im August, aber hören könnt ihr die dann erst im September. Das heißt, es ist die letzte August-Folge, Leute. Und dann sagen wir September, what the fuck? Nee, aber ja, so ist das. Ich komme da immer nicht drauf klar. Und ich habe tatsächlich schon den kompletten September richtig durchgeplant. Also ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Ich habe da richtig Lust drauf. Manchmal mache ich das, dass ich so am Anfang vom Monat, eigentlich jetzt so seit so 2 Monaten, habe ich das jetzt jeden Monat gemacht, dass ich am Anfang vom Monat immer so einen kleinen Plan mache halt, wo ich dann das Datum immer aufschreibe, wann die Folge rauskommt und dann dahinter schreibe, was ich mache in der Folge. Und im Juli und im August habe ich mich da bisher noch nicht so 100% immer dran gehalten, nur bei meinen TBR- und Wrap-Up-Folgen, aber sonst eigentlich nicht so 100%, dass ich mich da so dran halte. Aber im September habe ich das schon ziemlich vor, mich genauso dran zu halten. Ich möchte euch das jetzt noch nicht so wirklich erzählen. Also ihr kriegt natürlich eine ganz normale August-TBR-Folge. Nee, das ist dann die September-TBR-Folge. Ihr kriegt eine ganz normale September-TBR-Folge nächste Woche. Die Woche danach ganz normal Wrap-Up vom August. Und danach kommen eben 2 besondere Sachen. Und dann ist tatsächlich einfach auch schon wieder Zeit für die TBR vom Oktober, 2 Wochen später. Also ich komme nicht drauf klar. Aber egal, ich hatte mir tatsächlich für diese Folge auch was bisschen Besonderes ausgedacht. Und zwar habe ich ja schon manchmal mit euch darüber gesprochen, dass ich sehr gerne historische Romane lese, aber irgendwie also bisher einfach noch nicht so viele gelesen habe. Und ich habe auch noch ein paar daheim und so weiter, das kriegt ihr ja mit. Bei meinen TBR-Folgen bin ich immer so, okay, also ich habe noch so 2 Romance-Bücher, ein Mystery-Buch, ein Fantasy-Buch und 10 historische Romane. So ist es gefühlt immer. Aber ja, so krass ist es mittlerweile nicht mehr. Ich habe echt schon ein bisschen meinen historischen Roman-TBR-Sub-Dingsbums abgebaut. Aber heute reden wir auch nicht über die ich noch lesen möchte, sondern über die ich schon gelesen habe. Und welche ihr davon auf jeden Fall sozusagen lesen solltet, also welche ich euch auf jeden Fall davon empfehle. Natürlich sind Geschmäcker unterschiedlich. Wenn ihr überhaupt keine historischen Romane mögt, wenn ihr das schon mal ausprobiert habt und einfach kein Fan davon seid, dann braucht ihr die Bücher natürlich nicht lesen, ist ja klar. Aber wenn ihr vielleicht das schon 1 oder 2 Mal ausprobiert habt, so ein bisschen historische Romane, aber nicht wisst, mit was ihr da sozusagen anfangen könnt und wollt, dann habe ich hier einfach so ein paar Empfehlungen für euch, welche ich ziemlich gut fand oder welche ich in diesen und diesen Momenten empfehlen würde oder und so weiter und so fort. Ihr versteht mich schon. Und das machen wir heute in diesem Video. Ich rede über, ich weiß nicht, wie viele das sind, aber ich habe hier einfach so einen kleinen Stapel neben mir und ich werde mal so schauen, über welche ich so reden werde, über welche Bücher. Genau. Und davor würde ich, denke ich, sagen, machen wir jetzt auch noch kurz, was ich im Moment lese. Und zwar habe ich tatsächlich vorgestern, ein Buch beendet und gestern dann ein neues angefangen, und zwar Stolz und Vorurteil von Jane Austen, Leute, was ja auch ein historischer Roman ist. Das wird allerdings mittlerweile mehr zu den Klassikern gezählt, weil das einfach voll der Klassiker ist, keine Ahnung. Jeder kennt das irgendwie. Und das habe ich einfach gestern angefangen, Leute, und ich finde es bisher sehr gut. Also ich habe ja kurz davor sozusagen, also letzten Monat, Bridgerton gelesen, den ersten Teil, und es ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, wenn ihr Stolz und Vorurteil mochtet, dann mögt ihr auch Bridgerton, und wenn ihr Bridgerton mochtet, mögt ihr auch Stolz und Vorurteil. Das ist sehr, sehr ähnlich. Deswegen ja, vielleicht habt ihr die eine oder andere Sache davon schon gelesen und wollt dann irgendwie vielleicht mit dem anderen anfangen. Es ist auf jeden Fall bisher sehr gut. Ich bin, wie gesagt, noch nicht so weit drin, weil ich hab's erst gestern angefangen, so. Aber keine Ahnung, ich habe jetzt schon so 80 Seiten oder so, glaube ich, gelesen. Und ja, ich find's bisher ganz gut. Also wirklich cute. Und nur das Ding ist, also die Love Story zwischen den beiden, wir wissen ja, also man weiß ja, wer zusammenkommt. Wir kennen ja alle Mr. Darcy. Wir wissen ja alle, dass Mr. Darcy die Love Interest ist und dass Elizabeth Bennet halt die weibliche Protagonistin ist. Und das ist Enemies to Lovers. Also die können sich nicht wirklich ausstehen am Anfang. Und Das ist crazy, Enemies to Lovers, weil wie die sich nicht ausstehen können, ist krass. Also, die schauen sich wirklich zum Teil gar nicht an. Die finden sich so nervig und abstoßend. Das finde ich crazy, dass das zu der Zeit schon so dann von Enemies to Lovers so geworden ist, weil dieses Buch ist ja wirklich schon alt und so. Deswegen, ja, das ist irgendwie richtig krass, wie stark die Autorin das zu Enemies to Lovers gemacht hat. Aber ja. Genau, das lese ich gerade. Gibt's sonst noch was zu erzählen, Leute? Gibt's noch was zu teilen? Ja, ich habe gerade Sommerferien. Und das habe ich jetzt schon in tausend Sachen gesagt, aber das ist gerade einfach mein Leben, dass ich Sommerferien habe, so ich mache nichts anderes. Nein, Spaß. Ich liebe gerade relativ viel. Also, naja, geht auch eigentlich so. Ich bin daheim, ich schlafe aus, ich bin lang wach und lese lang und bin tagsüber manchmal am See mit meiner Familie irgendwo in der nächstgrößeren Stadt oder ich chill einfach daheim und ich mache solche Sachen halt. Ja. Genau, und ich habe mich auf den Sonntag gefreut, weil jetzt kann ich eine neue Podcast-Folge aufnehmen. Und ich freue mich sehr auf nächsten Sonntag, Leute, weil TBA-Folge. Ich freue mich so sehr. Genau. Aber ich würde sagen, jetzt fangen wir erstmal mit dem Thema an, hier mit den historischen Romanen. Let's go! Fangen wir jetzt mal ganz neu an, weil ich glaube, ich habe noch nie mit euch über diese Reihe geredet. Und zwar rede ich über nichts anderes als die Hexe von Freiburg-Reihe von Astrid Fritz. Astrid Fritz ist voll so das Ding da, wo ich wohne irgendwie. Also meine Mutter hat diese Reihe früher gelesen und so weiter und so fort, weil die Frau halt viele Bücher schreibt, die in Freiburg spielen. So wie halt auch diese Reihe, obviously, die heißt Die Hexe von Freiburg. Deswegen. Und ich wohne halt in Freiburg in der Nähe. Und deswegen ist das irgendwie voll das Ding hier so. Und meine Mutter hat das eben früher gelesen, hat diese Reihe super geliebt und dann hat sie mir die irgendwann mal empfohlen, weil sie meinte, ey, ich glaube, das könnte auch was für dich sein. Und das war so ein bisschen der Beginn aller historischen Romane von mir, weil das war der allererste historische Roman, den ich hier gelesen habe. Und ich habe den gelesen und ich habe den zweiten Teil gelesen und den dritten Teil gelesen. Das ist eine Trilogie. Und ich habe das geliebt. Und danach habe ich mir eben auf immer so Flohmärkten, wo ich war, dann andere Bücher von derselben Autorin oder von anderen historischen Romanautorinnen mir halt alle mal so nach und nach geholt. Und das sind jetzt halt eben die Bücher, die auch zum Teil noch auf meinem Sub stehen, weil ich halt auch nicht so viele davon gelesen habe. Aber Die Hexe von Freiburg war wirklich so der Beginn von meiner historischen Romangeschichte. Und ich kann nicht mehr erzählen, worum das geht, weil das finde ich auch richtig spannend. Also, es spielt in Freiburg im 16. Jahrhundert. Und es ist halt so die Zeit vom Hexenwahn. Also, alle haben so Angst vor Hexen. Alle sind die ganze Zeit am Anklagen von ihren Nachbarn, nur weil die rote Haare haben oder was weiß ich was. Es ist halt so die Zeit von der Hexentötung sozusagen. Und ja, lese ich euch jetzt hinten einfach drauf vor. Nee, ich erzähle das jetzt mal frei Schnauze hier. Das Ding ist, dass das tatsächlich eine wahre Geschichte erzählt, nur halt mit vielen Abänderungen. Es geht nämlich um Katharina. Ist das Katharina? Ja, es geht um Katharina. Und Katharina war tatsächlich eine Frau, die in Freiburg gewohnt hat. Und tatsächlich wurde Katharina in Freiburg verbrannt als Hexe, also angeklagt als Hexe. Und dann tatsächlich auch zu Tode verurteilt und verbrannt. Also das ist tatsächlich so passiert und da gibt man, also findet man tatsächlich auch am, ich glaube, das ist am Martinstor in Freiburg, findet man so eine kleine Plakette, wo das sozusagen draufsteht, in Ehren an Katharina, bla bla bla, und dann werden da noch zwei weitere Hexen sozusagen angegeben. Die sind ja nicht echt Hexen, Leute, das wisst ihr ja. Aber halt, die werden halt als Hexen da sozusagen verbrannt und die werden dann zu dritt sozusagen auf dieses Schild geschrieben und das Schild hängt immer noch da und das kann man sich immer noch anschauen oder so einen kleinen Text zu durchlesen. Aber genau, wir erleben dann sozusagen, also die komplette Lebensgeschichte von Katharina ist natürlich nicht irgendwo aufgeschrieben oder so. Deswegen hat die Autorin Astrid Fritz da einfach sehr viel dazu erfunden und einfach sehr viel sich überlegt, wie könnte das Leben abgelaufen sein und so weiter. Und dann erfahren wir sozusagen in diesem Buch, wie Katharina aufwächst, wie unterschiedliche Dinge passieren, wie sie unter anderem geschwängert wird, weil sie kriegt tatsächlich auch ein Kind am Ende, aber sie hatte keinen Mann. Und wie halt immer mehr Sachen passieren, warum sie dann als Hexe am Ende angeklagt wird. Und das kriegt man dann einfach mit. Und das ist irgendwie, also es ist echt manchmal schwierig, historische Romane zu empfehlen, weil wie willst du jemandem erklären, ja, ich finde das einfach geil, wie Hexen verbrannt werden und so in dieser Zeit, wo so die Pest und so weiter war, finde ich einfach cool. So, wie willst du das jemandem erklären? Aber es ist halt wirklich einfach, es ist halt einfach krass. Also es ist einfach mega spannend unter anderem. Es ist, also ich mag den Schreibstil von der Autorin, der ist irgendwie besonders, finde ich. Und es ist einfach, es passiert einfach so viel in diesen Büchern und es ist so, ich weiß auch nicht, Leute, ich finde es einfach toll. Es ist aber halt voll schwierig, das zu erzählen. Deswegen, ja. Kompliziert, kompliziert. Genau, aber wie soll ich das erklären? Also genau, die kriegt dann tatsächlich auch eine Tochter, aber die darf sie halt sozusagen nicht haben und die Tochter wächst dann bei ihrer Cousine auf, weil ihre Cousine hat auch Kinder und Ehemann und so weiter und dann tun die sozusagen alle so, als wäre die Tochter von ihr und nicht von Katharina, weil Katharina die halt die nicht haben darf, weil das eine uneheliche Tochter ist, ein uneheliches Kind. Und dann tatsächlich, meine lieben Damen und Herren, gibt es einen zweiten Teil. Und der zweite Teil heißt Die Tochter der Hexe. Also da geht es dann halt um die Tochter von Katharina. Und das ist jetzt, glaube ich, schon ziemlich erfunden, weil ich glaube nicht, dass irgendwo geschrieben stand, dass Katharina eine Tochter hatte, eine uneheliche. Ich glaube, das hat Astrid Fritz halt wirklich komplett dazu erfunden. Genau, in Die Tochter der Hexe geht es um das Kind eben von ihr. Und das steht hier auch hinten drauf. Als junges Mädchen erfährt Marthe Marie, also so heißt sie, dass sie die Tochter einer Frau ist, die als Hexe galt. Sie macht sich auf in die Stadt, in der ihre Mutter grausam sterben musste. Doch als in Freiburg aufs Neue die Scheiterhaufen lodern, bleibt Marthe Marie nur die Flucht. Sie schließt sich einer Gruppe von Gauklern an, die kreuz und quer durch den Südwesten des Deutschen Reiches ziehen. Bald merkt sie, dass ihr zwei Männer auf den Fersen sind. Der eine sucht ihre Liebe, der andere ihren Tod. Yo, es ist so deep. Also, genau. Und hier steht auch hinten drauf, Hexentochter, du wirst sterben, so als Zitat und so weiter. Und Leute, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich mag das richtig. Also ich finde das richtig geil. Naja, also eben, jetzt habt ihr ja schon gehört, es geht eben um Marthe Marie, die Tochter von Katharina, die eben bei der Cousine von Katharina aufwächst und halt ihr ganzes Leben lang sozusagen ihr erzählt wurde, ja, deine Mutter ist halt die, bei der du aufgewachsen bist und ihr dann halt irgendwann weiß gemacht wird, ja, okay, das ist eigentlich gar nicht deine Mutter, sondern die Tante, die dich ständig besucht, das ist eigentlich deine Mutter. So, weil Katharina hat Marthe Marie halt auch öfter besucht und so weiter, bevor sie dann sterben musste. Also das ist ja auch keine Überraschung, dass Katharina am Ende stirbt. So, I'm so sorry. Das ist irgendwie keine Überraschung, glaube ich. Genau, aber auf jeden Fall passiert dann das in Die Hexe von Freiburg, dass einfach die Tochter der Hexe, dass Marthe Marie dann eben halt herausfinden möchte, wer ihre Mutter war, irgendwie ihr auf die Schliche kommen möchte. Und es ist auch sozusagen, es gibt so ein Gerücht, dass die Hexe von Freiburg, also Katharina, dass sie noch ein Erbe sozusagen in Freiburg liegen hatte. Und da ist ein Typ, ist hinter diesem Erbe her und sie eben halt, weil es ist halt obviously ihre Mutter, so eigentlich gehört ihr das Erbe. Und deswegen geht sie dann halt nach Freiburg und da hat sie dann aber halt so ein bisschen, also passieren halt so ein paar gruselige Sachen und halt auch Sachen, die halt nicht gut für sie sind und halt gefährlich für sie sind. Und deswegen versucht sie dann eben zu fliehen und geht eben zu dieser Gruppe von Gauklern. Und tatsächlich, meine lieben Damen und Herren, hat sie auch ein Kind. Und dann gibt es nämlich noch einen dritten Teil, der heißt Die Gauklerin. Wäre jetzt auch witzig, wenn er die Tochter von der Tochter der Hexe hieß, weil es geht tatsächlich um die Tochter von der Tochter der Hexe. Also es geht um das Enkelkind von Katharina aus dem ersten Teil und um die Tochter von Marthe Marie, nämlich um Agnes. Und Agnes, warte, ich muss ganz kurz nachschauen. Und Agnes ist halt mit ihrer Mutter zusammen bei den Gauklern aufgewachsen, aber ihre Mutter ist dann halt irgendwann gegangen. Sie ist irgendwann halt von den Gauklern, hat die Gaukler halt verlassen und so weiter, mit einem Mann. Und die Agnes wächst dann halt ganz normal auf, einfach bei der Familie und lebt ein behütetes Leben und so weiter. Und dann passiert aber der 30-jährige Krieg. Ich glaube, das ist der 30-jährige Krieg, soweit ich weiß. Genau. Fängt dann an, sich halt in Deutschland auszubreiten. Und hier steht das eigentlich ganz gut. Die junge Agnes führt ein behütetes Leben bis zu dem Tag, als der Krieg seine Fühler nach ihrer Heimatstadt Ravensburg ausstreckt. Also das spielt dann in Ravensburg, weil Marthe Marie halt mit ihr so lange mit den Gaukland gereist ist, bis sie halt irgendwann in Ravensburg angekommen ist und dann haben die sich dort halt niedergelassen. Deswegen spielt das nicht mehr in Freiburg. Und seit 5 Jahren währt das Schlachten schon. 30 werden es am Ende sein. Bald sind ihre Brüder mit den Soldaten davon, also Agnes hat noch Brüder. Und auch Agnes hält es nicht daheim. Sie hat sich in einen fahrenden Sänger verliebt. Der lässt sie in Stuttgart sitzen, schwanger und mittellos. Doch Agnes ist hübsch und gescheit und so bringt sie es von der Spülmarkt bis zur Zofe der württembergischen Prinzessin. Aber der Krieg holt sie immer wieder ein. Als die Mutter im Sterben liegt, macht sich Agnes auf, um ihre verfeindeten Brüder zu suchen. Also ich finde, da passiert so viel auf diesen Klappentext. Sonst ist es immer so, ja, die geht nach Freiburg. Ja, und irgendwie dann passiert so das und das. Aber auf diesem dritten Teil passiert so viel auf dem Klappentext. Also es ist wirklich crazy. Weil eben das Ding ist, sie wohnen eben in Ravensburg. Und dann beginnt halt der Krieg zu kommen und ihre Brüder gehen dann halt los. Der eine, glaube ich, als Soldat, der andere weiß ich gar nicht, was sein Plan ist. Und wir kriegen auch ab und zu die Perspektiven von den Brüdern tatsächlich. Und das ist eigentlich dann auch ganz spannend. Und genau, sie geht dann halt eben los mit diesem fahrenden Sänger und der lässt sie dann halt eben in Stuttgart sitzen und sie ist einfach so schlau. Also sie kriegt dann offensichtlich halt auch irgendwann ein Kind, weil wie gesagt, er hat sie schwanger sitzen lassen und sie ist halt einfach so schlau und wird dann halt einfach von der Spülmarkt bis zur Zofe der württembergischen Prinzessin, also bis zur höchsten sozusagen, was sie hätte machen können. Eigentlich, das ist echt krass. Und dann erfährt sie aber halt, dass ihre Mutter am Sterben liegt und dann sucht sie halt eben ihre Brüder und am Ende, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgeht. Ja, Leute, jetzt habe ich euch viel darüber erzählt, um was es geht, aber wie ich es fand, habe ich euch noch nicht erzählt, so richtig. Den ersten Teil fand ich unfassbar gut, also der fand ich wirklich crazy gut. Der war irgendwie sehr krass. Der zweite Teil ist gefühlt mein Lieblingsteil, ich sag's wie es ist. Also der zweite Teil fand ich auch mega gut. Mit diesem Gauklerleben und so weiter, das war einfach toll. Deswegen der erste und zweite Teil fand ich einfach sehr gut. Der dritte Teil war auch unfassbar gut. Also ich sag's wie es ist, ich fand alle diese drei Bücher sehr gut. Aber im dritten Teil geht es ganz viel um dieses Kriegsgedingse und man kriegt halt auch viel mit eben von dem Bruder, der halt da Soldat ist oder Offizier oder sowas. Und deswegen kriegt man so viel mit von wegen, ja, hier die wollen gerade gegen den und das und das ist mit Württemberg und so weiter. Und ich habe nichts gecheckt, Leute. Also ich habe da echt wenige Sachen manchmal verstanden, weil das einfach so viel Kriegsgelaber war. Meine beste Freundin hat das Buch tatsächlich auch gelesen. Sie hat das von mir ausgeliehen. Und sie hat mir das einen Tag später wieder mit in die Schule gebracht. Sie hat das innerhalb von einem Tag gelesen. Und ich war so, wie hast du das gemacht? Und sie meinte so, ja, da war so viel Kriegsgebimse, was ich dann immer einfach übersprungen habe. Deswegen, sie hat einfach so viel übersprungen in dem Buch. Aber ich habe das halt mitgelesen und halt manchmal einfach ein paar Sachen nicht gecheckt. Aber ja. Genau, das ist einfach cool, das ist auch spannend und so weiter. Und das ist einfach eine gute Reihe, um damit anzufangen. Und dadurch habe ich dieses historische Roman, die Gegend, einfach von dieses historische Romane-Gebiet einfach so ein bisschen explored und mittlerweile bin ich da großer Fan von. Ich habe danach noch ein Buch von Astrid Fritz gelesen, das heißt Die Battle-Prophetin und das war auch wieder so, dass das in so ein spezielles Interessengebiet ging und zwar war das so kirchlich mäßig, was man vielleicht am Titel schon erfahren könnte, weil Die Battle-Prophetin so, aber das war mir ein bisschen zu kirchlich manchmal, das war mir zu ich weiß auch nicht, zu gläubig und so, aber das war trotzdem gut, so vom Schreibstil und so weiter. Das war halt einfach auch ein Astrid Fritz Buch, aber halt eben die Richtung war jetzt nicht so meine. Genau, und damit haben wir das und ich habe jetzt einfach schon die Hälfte dieses Podcasts nur über diese Reihe geredet, aber ist voll okay, würde ich sagen. Und dann habe ich tatsächlich letztes Jahr ein Buch gelesen, was ich gar nicht mal so krass fand, also es war gar nicht mal so gut, aber ich möchte euch trotzdem erzählen und trotzdem euch zeigen, weil es, finde ich, voll die spannende Idee ist einfach. Ich habe dieses Buch zweimal daheim, weil ich das Cover so schön finde. Also ich habe das einmal daheim, wo das Buch so grün und dann ist so ein kleiner Rahmen sozusagen mit dem Gesicht von einem Mädchen. Und zwar geht es um das Buch Das Mädchen mit dem Perlenohrring von Tracy Chevalier. Ich glaube, ich habe das gerade richtig ausgesprochen, ich hoffe doch. Wer dieses Gemälde kennt, der weiß jetzt auch, wie dieses Cover wahrscheinlich aussieht. Also das Mädchen mit dem Perlenohrring ist ein ganz bekanntes Gemälde von Vermeer, soweit ich weiß. Also aus den Niederlanden. Ich war tatsächlich einfach schon in der Stadt, wo der Typ gewohnt hat. Also ich war da schon mal, Leute. Ich bin großer Fan von dem Gemälde. Ich finde das sehr schön. Und die Tracy Chevalier hat sich einfach zur Aufgabe gemacht, dieses Gemälde sozusagen die Hintergrundgeschichte davon aufzuschreiben. Also natürlich niemand weiß, was dahinter war. Niemand weiß genau, welche Person das jetzt da drauf ist und was sie für eine Beziehung mit dem Maler hatte und so weiter. Aber die Frau hat das sich so ein bisschen erdacht und hat einfach angefangen, diese Geschichte aufzuschreiben, wie die Beziehung von dem Mädchen zu dem Maler ist. Das ist nämlich ein bisschen eine, naja, ein bisschen grenzwertige Beziehung, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist halt, das Mädchen ist halt 14 oder so, oder 16 allerhöchstens, und hat halt irgendwie so ein bisschen diesen Maler so verführt und so, und keine Ahnung, mit dem Maler hatte sie jetzt so ein bisschen so eine Love Story, aber auch nicht richtig. Zwischen den beiden ist nie was passiert, Leute. Kann ich euch jetzt schon mal spoilern, es ist nie was passiert zwischen den beiden. Aber ja, es war halt so eine Bindung auf jeden Fall zwischen den beiden, und ja, dadurch kriegt man halt in diesem Buch einfach die komplette Geschichte, wie es zu diesem Bild kommt, wie Agnes ist das? Ist es Agnes? Hä? Warte kurz. Weiß gar nicht, wie die heißt, die Frau. Die heißt gar nicht Agnes, sondern die heißt Greed. Also es geht um Greed und wie Greed als Dienstmagd zu einer Familie kommt, eben zu der Familie Vermeer, die relativ reich ist und so weiter. Und dann ist sie da halt Dienstmagd, sie hat auch nicht so ein leichtes Leben und was weiß ich. Und der Maler Vermeer hat halt so ein bisschen so seine Geheimnisse, der ist so mysterious. Wisst ihr, der ist so mysterious. Und dann fängt sie aber so ein bisschen an, ihm auszuhelfen. Und dann fängt er halt an, sie zu malen. Und dann passieren so Sachen halt. Ich finde, es war nicht so ein spannendes Buch. Und ich fand halt einfach diese Love Story zwischen dem Maler und diesem 16-jährigen Mädchen ein bisschen kritisch. Aber ich meine, das ist halt zu der Zeit gewesen, Leute, was soll man machen? Aber auf jeden Fall habe ich dann so ein bisschen später auf einem Büchermarkt tatsächlich nochmal dasselbe Buch gefunden, aber mit einem anderen Cover. Nämlich hatte ich eben die erste Ausgabe, wo nur ein kleiner Rahmen sozusagen drauf ist, wo dann ein kleiner Ausschnitt von dem Bild drauf ist. Aber jetzt habe ich das Buch einfach nochmal, wo das komplette Cover das Gemälde ist. Also man sieht das komplette Gemälde da drauf. Und das finde ich einfach mega schön. Und jetzt habe ich halt das eine Cover sozusagen so in meinem Bücherregal mit der Front stehen und das andere steht einfach so normal im Bücherregal. Genau, weil ich einfach diese Cover so schön finde, Leute. Und ich wollte euch das, wie gesagt, erzählen. Also wie gesagt, das Buch fand ich jetzt nicht so prickelnd. Das war jetzt nicht so mein absolutes Lieblingsbuch oder sowas, weil ich halt ein paar Sachen ein bisschen komisch fand. Aber es ist auf jeden Fall eine Empfehlung, weil ich einfach die Idee dahinter so gut finde, dass man einfach ein Gemälde nimmt und dann halt die Geschichte hinter dem Gemälde sozusagen aufschreibt und als Buch verfasst. Finde ich einfach voll schlau. Also das ist einfach richtig gut gemacht, finde ich. Deswegen wollte ich das jetzt auch kurz in dieses Video, in diese Folge, sorry. Ich denke immer noch, ich wäre YouTuberin. Nee, aber deswegen wollte ich das jetzt einfach in diese Folge mit einbringen. Genau. Und dann kommen wir jetzt zu einem Klassiker tatsächlich. Ich habe ja auch vorhin gesagt, Stolz und Vorurteil ist irgendwie gefühlt, wird gar nicht mehr zu den historischen Romanen gezählt, weil es halt einfach ein Klassiker geworden ist. Aber es ist definitiv ein historischer Roman, weil es halt so irgendwie nicht in der heutigen Zeit spielt. Aber das hier ist jetzt auch mehr ein Klassiker als ein historischer Roman, und zwar Little Women von Louisa May Alcott. Dieser Name ist schwierig auszusprechen, sorry, falls ich das jetzt gerade falsch ausgesprochen habe. Little Women, ganz viele Leute kennen nur den Film dazu, aber Leute, es gibt auch ein Buch. Es gibt auch ein Buch, und ich habe mir sehr zu meiner großen Aufgabe gemacht, zuerst das Buch zu lesen, bevor ich den Film schaue. Was ein Krampf war. Also ihr wollt das nicht wissen. Ich habe dieses Buch angefangen, so im Januar, glaube ich, letztes Jahr. Und ja, wisst ihr, wann ich es beendet habe? Ich glaube im Mai oder im Juni. Ich habe dafür wirklich fast 6 Monate gebraucht. Es ist einfach nur schlimm. Das liegt daran, erstens, das Buch hat 600 Seiten. Aber ich brauche ja auch jetzt heutzutage nicht für ein Buch mit 600 Seiten 6 Monate. Ich meine, ich habe Powerless mit 650 Seiten plus Powerful dazu in 7 Tagen gelesen. Also das ist sehr viel mehr Seiten gewesen als Little Women. Aber das lag auch hauptsächlich am Schreibstil. Also der Schreibstil ist wirklich einfach kompliziert. Es ist halt eben in so alter Sprache geschrieben und die Übersetzung ist auch echt krass. Also Props an die Übersetzerin oder den Übersetzer. Wer hat das hier übersetzt? Weil das so vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen, ist irgendwie krass, so finde ich. Boah. Die anonyme deutsche Übersetzung folgt der Ausgabe Kleine Frauen oder Mac, Joe, Beth und Amy. Aha. Die Frau, die das hier übersetzt hat, die will das einfach gar nicht sagen, dass sie das war. Okay, finde ich crazy, weil ich hätte da jetzt hier Props ausgesprochen. Aber egal, weil das Ding ist, das ist ja so eine englische Übersetzung und das so ins Deutsche zu übersetzen, dass diese Sprache so erhalten bleibt, finde ich krass einfach. Weil es ist halt wirklich in dieser alten Sprache geschrieben und so. Und es war einfach nur unfassbar schwierig zu verstehen und mich auch dazu zu motivieren, das zu lesen. Aber Leute, ich habe es geschafft. Ich habe es gelesen, ich habe es beendet letztes Jahr. Und ich habe dazwischen halt auch 10 andere Bücher gelesen gefühlt. Deswegen, ja, ich habe das jetzt nicht in einem Rutsch durchgelesen, sondern immer mal wieder so ein bisschen was. Und das Buch war auch wirklich gut. Also ich empfehle das echt, das vor dem Film zu lesen, weil dann versteht man, finde ich, sehr viel mehr. Weil der Film ist sehr nach dem Buch gerichtet und der Film ist so mit so ganz viel Zeitsprüngen gemacht und so weiter. Und ich habe das Gefühl, man versteht das vielleicht nicht ganz so gut, wenn man nicht dieses Buch gelesen hat, weil in dem Buch kriegst du halt dann obviously mit, ob das jetzt ein Zeitsprung ist oder nicht. Im Film wird das ja nicht gesagt. Deswegen, ich empfehle es sehr, dieses Buch vorher zu lesen, bevor man den Film schaut. Aber wenn ihr dazu keinen Bock habt, dann macht das halt nicht. Also ist mir auch egal. Aber hätte ich jetzt einfach so empfohlen, tatsächlich. Genau. Little Women, sehr gutes Buch, finde ich wirklich toll. Vor allem der Film. Oh mein Gott, Leute, der Film von 2019. Es ist Schmackhofatz, wirklich. Es ist der beste Film, finde ich. Es ist mein absoluter Lieblingsfilm. Ich kann den 30 Mal am Tag schauen. Ich sag's, wie es ist. Ich liebe den einfach wirklich, diesen Film. Der ist toll. Genau. Und eigentlich habe ich jetzt noch einen historischen Roman, aber über den habe ich tatsächlich, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich über den gesprochen habe, weil ich den erst im Mai, glaube ich, gelesen habe dieses Jahr. Und zwar Hexenglut von Simone Dorra. Uhu. Das ist auch ein historischer Kriminalroman. Und zwar dadurch bin ich dann irgendwie wieder ein bisschen mehr in die historische Romanrichtung gekommen. Checkt ihr, was ich meine? Also ich hatte dann irgendwie schon mein Vibe dann wieder. Ich habe jetzt schon wieder gefühlt vergessen, was da passiert. Aber, doch, ich weiß. Also es geht ja um diese Nonne, die aus dem Kloster Frauenalb nach Freiburg geschickt wird. Auch mal wieder ein Roman, der in Freiburg spielt, Leute. Wer hat's gedacht? Um die kranke Frau eines reichen Tuchhändlers Vinzenz Stöcklin zu kurieren, also halt der Frau sozusagen zu helfen, wieder gesund zu werden. Und sie hat halt damit Erfolg, obwohl kein Arzt es geschafft hat, sie halt zu heilen. Und deswegen wird halt voll viel so dann sie verdächtigt und keine Ahnung. Außerdem werden 2 verdächtige Todesfälle ebenfalls den Hexenkünsten der Nonne zugeschrieben, weil dann halt 2 Todesfälle in der Familie passieren. Und es ist dann halt so, wer ist das jetzt? Und was ich sehr gut fand an diesem Buch, ist einfach, wie das aufgebaut ist, weil man kriegt halt eben die Perspektive von der Nonne mit, aber man kriegt auch ab und zu wie so Tagebucheinträge von einem Mann, aber man weiß nicht wirklich, wer der Mann ist, aber man kriegt halt in diesen Tagebucheinträgen schon so mit, was er macht. Und es geht auch um die Tochter von diesem Tuchhändler, die hat auch ganz viel damit zu tun, vor allem ihr Freund. Sie hat einfach so einen heimlichen Verehrer gefühlt, so einen heimlichen Freund hat sie einfach. Und der Freund hilft voll viel mit und dann kommt so ein alter Freund von Fidelitas, kommt einfach auch nach Freiburg und hilft dann auch mit und so helfen die dann sozusagen alle die Nonne vor der Verurteilung sozusagen zu retten. Und es sterben auch einfach noch voll viele Leute so. Also echt ein Buch voller Todesfälle. Auch so unerwartet noch so am Ende und so weiter. Also es passiert wirklich viel. Und es war einfach gut, Leute. Es war einfach geil. Es war einfach cooler Krimi. Andere historische Romane wie jetzt zum Beispiel Die Gauklerin. Das würde ich jetzt nicht als Krimi bezeichnen. Das ist kein Krimi, sondern das ist einfach nur, das Mädel flieht vor dem Tod. Aber das ist kein Krimi. Und das hier Hexenglut, das ist auf jeden Fall ein richtiger Krimi. Nur dass er halt einfach im 16. Jahrhundert spielt. Also das ist halt einfach irgendwie, ich weiß nicht, das finde ich einfach richtig gut. Und ich habe noch so ein paar solcher Krimis bei mir rumliegen, beziehungsweise 1 oder 2. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, ich freue mich da auf jeden Fall auch, die dann in demnächst zu lesen. Und ja, damit, Leute, das waren jetzt so, ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wenn man das genau nimmt, 6 historische Romane, die ich euch so ein bisschen empfohlen habe, euch so ein bisschen erklärt habe, wie, um was es da geht und warum ihr damit auf jeden Fall anfangen solltet. Wie gesagt, Die Hexe von Freiburg finde ich einen sehr guten Beginn von historischer Romane-Geschichte. Also damit, das kann ich euch wirklich einfach nur empfehlen, damit anzufangen. Astrid Fritz generell schreibt einfach sehr, sehr gute historische Romane. Ich habe noch nicht so viele Romane von anderen historischen Romanschreibern gelesen, aber Astrid Fritz ist da auf jeden Fall sehr weit oben und sehr gut, wie ich finde. Genau, damit habe ich auch eben angefangen, eben mit der Reihe Die Hexe von Freiburg, und es ist einfach eine tolle Reihe und ich würde die am liebsten alle nochmal lesen, nur es ist irgendwie ein bisschen aufwendig, alle nochmal zu lesen, weil die halt schon relativ dick sind und so. Genau. Aber ich lieb's. Ich liebe historische Romane und ich möchte da auf jeden Fall noch mehr mit weitermachen. Ich habe ja noch ein paar auf meinem Sub liegen, Leute, die ich lesen kann. Ja. Aber damit hoffe ich, dass diese Folge euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr habt vielleicht ein bisschen Inspiration in die Richtung gefunden und selbst, also ich hoffe vor allem, dass euch die Folge gefallen hat, auch wenn ihr eigentlich keine historischen Romane liest, weil dann ist das jetzt ja eigentlich gar keine Folge für euch. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr sie angehört habt und vielleicht sie euch trotzdem gefallen hat. Und damit könnt ihr euch auf jeden Fall auf nächste Woche freuen. Da machen wir nämlich mein TBR aussuchen. Ich liebe diese Folgen, Leute. Das wisst ihr ja mittlerweile. Genau, da machen wir mein TBR aussuchen. Und bis dahin habt eine ganz wunderbare Woche. Liest ganz viel, Leute. Ich hoffe, das Buch, was ihr gerade lest, ist sehr gut. Und somit auf Wiedersehen.